Über eine Einladung möchte ich heute Morgen sprechen. Das kennen wir ja alle, ne? Sicherlich war jeder von uns schon mal irgendwo eingeladen, vielleicht zu einem Geburtstag, vielleicht sogar zu einer Hochzeitsfeier oder einfach nur so bei Freunden zum Essen. Damit aus einer Einladung auch wirklich ein Zusammentreffen wird, müssen wir allerdings zweierlei Dinge tun. Erstens, wir müssen die Einladung annehmen. Man könnte sie auch ausschlagen, also man müsste die Einladung annehmen. Und zweitens, man müsste auch dann zum vereinbarten Zeitpunkt bereit sein und hingehen. Und zwar möglichst rechtzeitig. Könnte nämlich sein, wenn man für 20 Uhr eingeladen ist und erst um 22 Uhr kommt, dass das Beste dann schon aufgegessen ist, ne? Dann ist nur noch da, was übel schmeckt. Also sollte man tunlichst nicht tun. Jesus war auch vielfach eingeladen. Bei seinen Freunden zum Beispiel in Bethanien, bei Maria und Martha und Lazarus. Er war auch einmal zu einer Hochzeit eingeladen in Kana. Und manchmal war er auch bei Zöllnern eingeladen und da saßen dann lauter fragwürdige Gestalten zusammen. Zöllner und Sünder, die werden immer so in einem Atemzug genannt in der Bibel. Alle möglichen Leute, mit denen man eigentlich lieber nichts zu tun haben würde. Und das geschah eigentlich sehr zum Verdruss der damaligen religiösen Elite, der Pharisäer. Die sprachen nämlich mal Jesu Jünger an und sagten, warum macht eigentlich euer Meister das und sitzt mit solchem Volk zusammen? Das macht man doch nicht. Aber gut, Jesus war durchaus aber auch bei Pharisäern eingeladen. Davon soll heute meine Predigt handeln. Jesus ist zum Essen eingeladen im Haus eines Pharisäers. Und zwar wie Lukas ausdrücklich vermerkt, im Haus eines Oberen der Pharisäer. In Lukas 14 finden wir die Geschichte. Und es ist Sabbat. Lauter vornehme und ehrwürdige Leute werden dort versammelt gewesen sein. Der reiche Tuchhändler aus der Nachbarstadt vielleicht. Der Großbauer, dem fast alle Ländereien ringsum gehörten. Der erfolgreiche Bauunternehmer von nebenan. Ein höherer Regierungsbeamter aus der Hauptstadt Jerusalem und viele andere Pharisäer und Schriftgelehrte, die frommen Experten ihrer Zeit. Und Jesus, der Wanderprediger vom Lande, der in dieser gehobenen Gesellschaft wahrscheinlich so exotisch wirkte wie ein Obdachloser beim Opernball. Es war schon fast ein Wunder, dass man Jesus überhaupt noch hereingelassen hatte, denn der Abend beginnt schon mit einem handfesten Skandal. Vor der Haustür nämlich begegnet Jesus einem Kranken und kurzerhand heilt er den Kranken vor den Augen der sprachlosen Pharisäer an einem Sabbat. Und während Jesus das Haus betritt, kommentiert er sein Handeln mit der schlichten Frage, würdet ihr etwa euren Sohn oder euren Ochsen, was für ein Vergleich, also würdet ihr etwa euren Sohn oder euren Ochsen erst aus dem Brunnen herausziehen, wenn er da reingefallen ist, wenn der Sabbat vorbei ist? So schlicht und einfach sind mitunter scheinbar hochkarätige theologische Fragen zu lösen. Die Frommen sind entsetzt und schweigen und der Punkt geht an Jesus. Jetzt sitzt Jesus am Tisch und sieht interessiert zu, wie sich die anderen Gäste um die besten Plätze bemühen. Jeder will so nah wie möglich bei dem Gastgeber sitzen. Auch diese Beobachtung lässt Jesus nicht unkommentiert. Er stellt die himmlische Ordnung dagegen und er sagt, wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Bei Gott ist immer alles irgendwie irritierend anders. Und es kommt noch schlimmer. Während jetzt also alle am Tisch sitzen und die ersten Speisen gereicht werden, sagt Jesus zum Entsetzen aller, die dort versammelt sind, zu seinem Gastgeber, die Leute, die hier alle hocken, die hättest du gar nicht einladen sollen. Sondern er sagt zu ihm, wenn du ein Mahl ausrichtest, dann lade nicht deine Freunde und deine Brüder und deine Verwandten und die reichen Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du so ein Mahl machst, dann lade die Armen ein und die Verkrüppelten und die Lahmen und die Blinden, dann wirst du selig sein. Denn sie haben nichts, was sie dir vergelten könnten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Eine Zumutung für den Gastgeber, diesen frommen Pharisäer und auch für die anderen, die da alle versammelt sind. Sie hätten eigentlich nicht geladen werden sollen. Die Menschen, die Jesus da aufzählt, mit denen wollte der Pharisäer eigentlich nichts zu tun haben. Das war nicht die Gesellschaft, in der er sich für gewöhnlich aufhielt. Sie alle könnten eine solche Einladung ja nicht erwidern oder gar überbieten. Sie könnten nichts zurückgeben, weil sie nichts haben. So wie Jesus. Auch er ist eingeladen und kann keine Gegeneinladung aussprechen. Er hat kein Haus und er hat auch keine Wohnung, wo er Gäste bewirten könnte. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen könnte. So hatte er es einmal an anderer Stelle gesagt. Ja, und jetzt, um die Situation zu retten vielleicht, erhebt sich von dem Tisch ein ganz Frommer und ruft aus: Selig ist, der das Brot isst im Reiche Gottes. Na, das ist doch meine Ansage. Daraufhin erzählt Jesus jetzt die Geschichte vom großen Abendmahl. Dort wird es ganz anders zugehen als hier, mit anderen Gästen als den Geladenen. Eingeladene werden nicht kommen, aber ursprünglich nicht Eingeladene, die werden kommen. Und an dieser Gemeinschaft im Reich Gottes werden auch nur die Menschen teilhaben, die seiner Einladung rechtzeitig Folge leisten. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 14, die Verse 16 bis 24. Jesus aber sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, es ist alles bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach: Ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen, ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Jetzt können wir uns im ersten Moment vielleicht fragen, was wir mit dieser Geschichte anfangen sollen. Schließlich haben doch die meisten von uns, die hier sitzen, diese Einladung Gottes schon gehört und wahrscheinlich auch mit Ja beantwortet. Dieses Ja muss aber auch zu einem veränderten Leben führen. Es muss auch immer wieder bekräftigt werden. Und es kommt im entscheidenden Moment auf unsere Stellung zu Jesus an. In der gehobenen Bevölkerungsschicht der römischen und jüdischen Gesellschaft waren Feste, wie das hier erwähnte, ja keine Seltenheit. Und wenn so ein Fest vorbereitet wurde und veranstaltet wurde, dann wurde der Tag dafür lange im Voraus festgelegt und ebenso rechtzeitig wurden auch die Gäste eingeladen und konnten sich dann auch dazu anmelden. Nur die genaue Stunde, zu der die Eingeladenen dann erscheinen sollten, die wurde zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt. Erst wenn an dem festgesetzten Tag alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, wenn das Essen bereitet und die Tische gedeckt waren, dann wurden die Diener ausgesandt, um die bereits geladenen Gäste zu bitten: Kommt, es ist bereit. Und es war sehr unhöflich und galt als schwere Beleidigung des Gastgebers, einer zunächst angenommenen Einladung zu diesem Zeitpunkt jetzt noch abzusagen und nicht zu kommen. In der Gestalt des Knechtes, der die Einladung überbringt, steht Jesus vor uns. Jesus begegnen heißt, von Gott zu seinem Fest in seinem Reich eingeladen zu werden. Was heißt das aber konkret? Was ist denn alles bereit? Hier geht es ja nicht nur um Essen und Trinken. Gott hält doch noch viel größere Gaben für uns bereit. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Was nützen alle irdischen Herrlichkeiten, wenn es an wahrer Gerechtigkeit, an Frieden und Freude fehlt? Dieser von Gott gedeckte Tisch ist auch gar nicht erst für die Ewigkeit nur bereitet. Ein kleiner Vorgeschmack dessen, dieser Herrlichkeit für unser irdisches Leben, ist schon mit Jesus hier in diese Welt gekommen. Jesus zitiert den Propheten Jesaja einmal in einer Predigt in Nazareth und sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und dann fährt er fort: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Gott lädt ein. Der Ruf Gottes ist eine Einladung und keine Vorladung. Eine Einladung zu einem Fest der Freude und keine Vorladung vor irgendeine Behörde oder vielleicht gar vor ein Gericht. Ein Leben in der Nähe Gottes ist einem Fest vergleichbar, nicht einem Trauerspiel. Und was bedeutet das für uns, für unser Christsein? Eine mehr oder weniger schwere Last oder vielleicht sogar eine religiöse Pflicht oder eine große Freude, ein Fest? Nur wer die große Freude kennt, mit Jesus leben zu dürfen, ihm nachfolgen zu dürfen, erlöst und frei zu sein, der hat Christsein wirklich begriffen. Gottes Wort ist ja voller Einladung. Abraham zieht in hohem Alter mit seiner Familie aus dem Schutz der Sippe und aus seiner Heimat in ein unbekanntes Land und in eine unsichere Zukunft. Warum? Gott hatte ihn gerufen und hatte ihm eine bessere Heimat versprochen. Wohin es gehen sollte, wusste er ursprünglich gar nicht. Gott lädt ein. Das Volk Israel zieht durch die Wüste. Sie verlassen die Sklaverei Ägyptens. Sie kämpfen unterwegs mit feindlichen Völkern, mit Hunger, mit Wassermangel, mit ungeahnten Schwierigkeiten. Gott hatte sie herausgerufen und er hatte ihnen ein Land versprochen, in dem sie aus der Fülle würden leben können. Ja, manche wollten auch wieder zurück. Sie sehnten sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Gott lädt ein. Jesus steht am Ufer des Galiläischen Meeres und er ruft seinem Volk zu: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott lädt ein. Und er lädt dringlich ein, heute und hier und jetzt. Kommt, es ist alles bereit. Es ist ein Irrtum, wenn wir glauben, wir könnten auf Gottes Einladung dann zurückkommen, wenn wir gerade Lust darauf haben oder wenn es unser Zeitmanagement vielleicht zulässt. Nein, wir können nur antworten, wenn er ruft. Und wir können nur zu ihm kommen, wenn er zieht. Und wir können nur hineingehen, wenn er einlädt. Gottes Stunde ist nicht immer. Jesus hat die Stadt Jerusalem vor Augen und er ist betrübt und klagt: Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. In dieser Geschichte hier heißt es, sie fingen alle an, sich zu entschuldigen, einer nach dem anderen. Sie haben auch nicht gewollt. Sie meinten, es gäbe sicherlich auch später noch Gelegenheiten zu so einem Fest. Sie wollten zunächst die anderen Optionen im Leben wahrnehmen. Gott kann warten. Zunächst mal muss ich mich um meinen Besitz kümmern. Das ist jetzt wichtiger. Der neue Acker bedeutet dem Ersten mehr als der Ruf Gottes. Auch heute gibt es Menschen, die sind so völlig in den Dingen dieser Welt verwoben und gehen darin auf, dass sie für Gott keine Zeit mehr haben. Gott kann warten. Der Zweite hatte Ochsen gekauft, vielleicht zur Ausübung seines Berufs als Landwirt. Das war jetzt wichtiger. Jetzt war erstmal die Karriere dran. Schließlich ist es auch wichtig, beruflich voranzukommen. Vielleicht später, als Rentner. Gott kann warten. Der Dritte hatte geheiratet. Jetzt hat erstmal das private Glück Vorrang. Hochzeit, Familiengründung. Vielleicht später, wenn die Kinder einmal aus dem Haus sein würden, dann wäre möglicherweise Zeit. Gott kann warten. Oft liegt eine gewisse Tragik darin, dass eigentlich gute und schöne Dinge unser Leben so ausfüllen können, dass der Ruf Gottes an uns, der Gedanke an Gott, an Mitarbeit in seinem Reich, an die Ewigkeit dadurch verdrängt wird. Wir stehen immer in der Gefahr, dass wir Zeit und Energie, die Gott vorbehalten sein sollten, für ein neues Hobby verwenden oder unseren Gott wegen einer neuen Freundschaft vergessen oder sonstige irdische Dinge, die uns gerade faszinieren, an die erste Stelle rücken. Sind die Entschuldigungsgründe dieser Erstgeladenen überzeugend? Was steht denn wirklich dahinter? Man könnte alle Entschuldigungsgründe unter einem einzigen Begriff zusammenbringen: keine Zeit. Warum? Sie haben schon Zeit, nur nicht für den Gastgeber. Anderes ist jetzt wichtiger. Gern spricht man dann auch von Sachzwängen. Es geht halt im Moment nicht anders. Wenn wir aber ehrlich zu uns selbst sind, finden wir doch für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, eigentlich immer irgendwo und irgendwie Zeit. Selbst bei vollem Terminkalender. In der entscheidenden Stunde keine Zeit für Gott zu haben, das kann allerdings verhängnisvoll sein. Was fällt bei dem Dritten noch auf? Ganz selbstverständlich kann er nicht kommen, er hat ja geheiratet. Keine Entschuldigung wie bei den anderen beiden. Aber alle drei Ausreden drücken aus, dass den Geladenen ihr Alltag, ihre persönlichen Bedürfnisse jetzt wichtiger sind als der Gastgeber. Und das hat Konsequenzen. Sie sind zwar Geladene, aber das Mahl werden sie nicht genießen. Selbstverständlich müssen wir uns um unsere Familien kümmern, um unseren Beruf, um unseren Besitz. Die Frage ist allerdings, die ich auch heute Morgen an uns stellen möchte, wo setzen wir die Prioritäten in unserem Leben? Steht Gott an erster Stelle oder ist mir alles andere wichtiger? Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Gottes Gnadenangebot kann ich nicht manipulieren, so wie ich es will. Da kann ich nur zugreifen, wenn der Ruf an mich ergeht. Natürlich haben viele Menschen viele gute Gründe, sich nicht ganz und gar zu bekehren, in der Gemeinde Jesu nicht so ganz richtig mitzuarbeiten, die Gottesdienste nicht regelmäßig zu besuchen. Aber können alle diese Gründe auch im Lichte Gottes standhalten? Das ist doch die Frage. Wir kennen ja aus Gottes Wort viele weitere Beispiele, namhafter Persönlichkeiten sogar, die versucht haben, dem Ruf Gottes auszuweichen. Oft sind wir ja um Ausreden nicht verlegen, wenn Gott etwas von uns will. Mose zum Beispiel versucht Gott mit dem Hinweis auf seine Unfähigkeit auszuweichen. Wer bin ich? Fragt Mose. Und ich kann nicht gut reden. Nimm lieber einen anderen. Gideon nimmt seine schlechte soziale Stellung als Vorwand und sagt, mein Geschlecht ist das Geringste und ich bin der Jüngste. Der Prophet Jeremia argumentiert ähnlich, ich tauge nicht, ich bin zu jung. Und der Prophet Jona, das ist eigentlich die Krönung, der befürchtet sogar, dass Gott gnädig und barmherzig sein würde und flüchtet vor Gott und seinem Auftrag. Im Gleichnis vor den anvertrauten Zentnern fürchtet der Dritte, der einen Zentner erhalten hatte, die Strenge seines Herrn und bleibt deshalb untätig. Wir haben uns in unserer Zeit vielfach ein Bild von Gott gemacht, das niemanden ausschließt und keinem auf die Füße tritt. Ein Gott, der immer freundlich und gütig ist. Ein Gott, der immer Verständnis und für alles haben muss. Ein Gott, der immer zu segnen bereit ist. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist auch nicht der Gott dieser Geschichte hier. Hier lesen wir, der Hausherr wurde zornig. Wenn Gott einlädt, dann heißt es immer heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute muss ich in deinem Haus einkehren, sagt Jesus zu dem Oberzöllner Zachäus. Er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Diese Aufforderung legt Josua dem Volk Israel vor. Wenn wir uns in die Lage des Hausherrn versetzen und uns die ganze Situation einmal bildhaft vorstellen, dann ist das schon eine ärgerliche Situation und der Zorn des Gastgebers ist schon berechtigt. Das Essen steht dampfend auf dem Tisch, der Kaffee wird kalt. Wie würden wir wohl an seiner Stelle reagieren? Und umso verwunderlicher finde ich es, dass er das ganze Fest nicht einfach absagt. Bleibt doch, wo ihr wollt, dann esse ich eben alles alleine. Ne? Was treibt ihn dazu, sich neue Gäste einzuladen? Warum handelt dieser Gastgeber so anders? Weil dieser Gastgeber eben Gott selbst ist. Das Fest soll auf jeden Fall stattfinden. Und während der langen Geschichte ihres Volkes hatten die Juden ständig auf den Tag gewartet, an dem der Messias erscheinen würde. Aber als er dann kam, folgten sie seiner Einladung nicht. Die Leute von den Straßen und Gassen, die Zöllner und Sünder, hatten Jesus dagegen willkommen geheißen und angenommen. Sie sind es nun, die Armen und die Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen, die gerufen werden. Die Armen, die nichts zu bringen haben. Zu ihm, zu Gott, kann man auch mit leeren Händen kommen. Er will nichts von ihnen haben, sondern er will sie beschenken. Das gilt übrigens auch für Reiche, die arm sind, die innerlich arm sind. Er lädt sie ein, er will mit ihnen feiern. Äußerlicher Reichtum, Besitz, Beruf, das alles interessiert Gott nicht. Aber innerlichen Reichtum, den will er schenken. Komm und nimm die Einladung an. Die Verkrüppelten, deren Leben ein einziger Krampf ist, die ohne fremde Hilfe überhaupt nicht zurechtkommen. Und hier geht es nicht um die, die im Rollstuhl sitzen. Es gibt auch seelisch Verkrüppelte, Menschen, denen das Leben übel mitgespielt hat und deren Seele dabei kaputt gegangen ist. Er lädt sie ein, weil er sie heilen will und weil er sie heilen kann. Komm und nimm die Einladung an. Die Blinden, die nicht sehen, wo ihr Weg lang geht, deren Leben von Dunkelheit zu Dunkelheit führt, von Traurigkeit zu Traurigkeit, die kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Er lädt sie ein, weil er selbst das Licht ist. Komm und nimm die Einladung an. Die Lahmen, die nicht vorwärts kommen in ihrem Leben, die ständig auf der Stelle treten, die sich nicht mehr aufraffen können, die keine Kraft mehr haben, die einfach nicht mehr können oder auch nicht mehr wollen. Er ist die Quelle des Lebens. Er lädt ein. An seiner Festtafel dürfen sie sich satt essen und ausruhen und neue Kräfte sammeln. Komm und nimm die Einladung an. Gottes Zorn über die Absagen der Erstgeladenen wird zur Einladung an alle Menschen und besonders an die Stiefkinder des Lebens. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, so sagt Jesus. Doch selbst die Außenseiter des Volkes, die jetzt der Einladung gefolgt sind, füllen den Raum immer noch nicht aus. Es ist immer noch Platz bei Gott. Und zum dritten Mal wird der Knecht ausgeschickt. Unser Herr wird nicht müde einzuladen, bis sein Haus voll ist. Er betont die Dringlichkeit der Einladung. Nötige sie, das heißt, wirb um sie. Mach ihnen die Wichtigkeit und Dringlichkeit bewusst. Wende alle Redekunst auf, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Lass dir etwas einfallen. Die Liebe Christi drängt uns, so hat es Paulus einmal ausgedrückt im 2. Korintherbrief. Das sollte auch unser Ansporn sein, denn an die Stelle des Einladenden dürfen wir heute treten. Geben wir nicht auf, zu versuchen, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir brauchen dabei nicht zu verzweifeln. Der Knecht hier in unserer Geschichte hätte allen Grund dazu gehabt. Die Ersten wollten nicht mehr kommen, dann kommen immer noch nicht genug. Aber immer bleibt die Aufgabe die gleiche, erneut hinausgehen und erneut einladen. Abschließend wendet sich Jesus jetzt direkt an seine Zuhörer, an die illustre Runde, die dort im Hause des Pharisäers versammelt ist. Haben sie sich inzwischen erkannt als jene, die Gottes Einladung zu seinem Fest abgelehnt haben? Haben sie begriffen, dass Jesus selbst in Person die Einladung Gottes an sie ist? Leider hat Lukas nicht berichtet, wie der Abend im Haus dieses vornehmen Pharisäers endet. Ob man Jesus wohl vor die Tür gesetzt hat oder ihm zumindest höflich nahegelegt hat, doch jetzt besser zu gehen? Wahrscheinlich eher nicht. So was macht man in diesen Kreisen ja nicht. Man hat sich gut unter Kontrolle. Man schweigt vielleicht betroffen und versucht, elegant das Thema zu wechseln und den Rest des Abends dann irgendwie in Würde rumzukriegen. Aber in den Folgetagen wird man sich sicherlich immer wieder über diese Geschichte unterhalten haben, die Jesus da erzählt hat. Ratlos oder empört oder beides. Denn wie man es dreht und wendet, die Geschichte ist schon ärgerlich. Natürlich hatten sie verstanden, dass mit dem Gastgeber Gott selbst gemeint war und dass sie, die Frommen und Gelehrten und Klugen und Reichen und Schönen, ganz offensichtlich nicht diejenigen sein würden, denen die Teilnahme am Fest Gottes wie selbstverständlich garantiert wäre. Jesus hatte es doch ganz deutlich gemacht. Es gibt keinen anderen Weg, am Heil des Reiches Gottes teilzuhaben, als seiner Einladung rechtzeitig Folge zu leisten. Und nichts von allem, was uns hier auf der Erde so eminent wichtig erscheint, darf dem entgegenstehen. Das Fest findet in jedem Fall statt. Aber ohne sie, wenn sie bei der Ablehnung bleiben. Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. So geht die Geschichte zu Ende. Jesus spricht hier Gottes Urteil, hart, aber gerecht, weil nämlich Gott auch das Nein des Menschen akzeptiert. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, zeichnet den Weg des Evangeliums. Die erste Einladung aus Gottes Liebe ergeht an die Juden, an Israel als dem erwählten Volk Gottes. Das waren die geladenen Gäste. Die ganze Geschichte dieses Volkes ist eine einzige Einladung Gottes, zu ihm zu kommen. Weil das Volk Gottes die Zeichen der Zeit nicht erkannt hatte, lädt Gott erneut ein. Diesmal die Armen und Kranken und die Ausgegrenzten des Volkes. Auch ihnen gilt das Heil Gottes. Und beim dritten Mal drängt Gott geradezu darauf, dass auch die draußen von den Landstraßen, die Fernstehenden, die Heiden und damit wir eingeladen werden. Denn er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Fest steht unmittelbar bevor. Kommt, es ist alles bereit. Gott will das Heil der ganzen Welt. Es gibt in dieser Erzählung Jesu aber auch ein zu spät. Auch Gottes große Gnade und Barmherzigkeit schließen das nicht aus. Woran also machen wir unsere Gewissheit fest, einmal beim Freudenmahl Gottes am Ende der Zeit dabei zu sein? Eine Stunde pro Woche in eine wichtige Beziehung zu investieren, vielleicht in eine Ehe, das ist zu wenig. Eine solche Ehe wird sicherlich über kurz oder lang scheitern. Eine Stunde am Sonntagmorgen ist zu wenig für die Beziehung zu Gott. Er will Mittelpunkt unseres Lebens sein. Alle Entscheidungen in meinem Leben soll ich im Hinblick auf das große Fest treffen, zu dem er mich eingeladen hat. Hindert mich das, womit ich mich heute gerade so intensiv beschäftige, daran, mit ihm zu reden, auf seine Worte zu hören, ihm zu dienen, für ihn da zu sein? Die Antwort der Gäste auf Gottes Einladung hat entschieden über ihr Dabeisein oder draußen bleiben. Was also genügt und was genügt nicht, um zum Reich Gottes zu gehören? Es genügt eben nicht, allein irgendwann, vielleicht vor Jahrzehnten, einmal Ja gesagt zu haben zu Gottes Einladung, sondern es gilt jederzeit bereit zu sein, nämlich dann, wenn das Fest beginnt. Das kann der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu sein, das kann aber auch unsere letzte Stunde sein. Und da wir beide Termine nicht kennen, mahnt uns letztlich auch diese Geschichte zu ständiger Bereitschaft. Welche wichtigen Dinge im Leben können uns heute an der wichtigsten Entscheidung hindern? Mit welchen Begründungen lehnen Menschen unserer Zeit Gottes Einladung ab? Wie sehen heute die Ochsen und Äcker der modernen Menschen aus? So sehr viel hat sich da wahrscheinlich gar nicht geändert. Und schließlich, wo setze ich persönlich in meinem Leben die Prioritäten? Und wenn es da Korrekturbedarf gibt, sollten wir handeln. Gott läuft uns nicht unendlich hinterher. Eine Zeit lang sicherlich. Wir haben seine Einladung schriftlich vorliegen in der Bibel. Daneben wurde sie uns vielfach mündlich überbracht, so auch hier und heute. Gott lädt ein. Komm, mein Tisch ist reich gedeckt, mit Lebensfreude, mit Vergebung, mit Liebe, mit neuer Kraft, mit einer neuen Perspektive für dein Leben. Ich will dich leiten, ich will dich versorgen, ich will dir ewiges Leben in meiner Gegenwart schenken. Wie haben wir uns entschieden oder wie werden wir uns entscheiden? Wie werden wir auf Gottes Einladung antworten? Wie wirst du persönlich antworten? Amen.